Predigttext für diesen zweiten Sonntag in der Weihnachtszeit steht bei Johannes Kapitel 7, dort in den Versen 14 bis 18. Schon war die Hälfte der Festwoche vorüber, da ging Jesus zum Tempel hinauf und lehrte. Die Juden wunderten sich und sagten: Wie kann der die Schrift verstehen, ohne dafür ausgebildet zu sein? Darauf antwortete ihnen Jesus: Meine Lehre stammt nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wer bereit ist, den Willen Gottes zu tun, der erkennt, ob diese Lehre von Gott stammt oder ob ich in meinem eigenen Namen spreche. Wer im eigenen Namen spricht, sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist glaubwürdig und in ihm ist keine Falschheit. Meine Freunde, Jesus ist von einem dichten Geheimnis umgeben. Dieses Geheimnis wird uns nicht jederzeit bewusst. Manchmal, wenn wir ihn sprechen hören, glauben wir, alles sei einfach, jedermann verständlich, leicht zugänglich. Wenn er zum Beispiel die Kinder zu sich ruft und ihnen erklärt, dass für sie das Reich Gottes bestimmt ist, da freut sich jede Mutter und jeder Vater, der den Namen verdient. Man hat das Gefühl, das ist doch ganz einfach. Wenn Jesus sagt, alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut ihnen auch. Die goldene Regel. Dann haben wir das Gefühl, ja, so ist das. Und darauf hätten wir eigentlich auch kommen können. Nun gut, er hat es für uns ausgesprochen. Aber es ist ein Bestandteil unseres Ahnens oder sogar klaren Wissens. Wenn wir Teile der Bergpredigt lesen, zum Beispiel die neue Jahreslosung, die von den Friedensstiftern spricht, die er selig preist, dann glauben wir, das unmittelbar aufnehmen zu können. Das ist die eine Seite. Und wenn wir ihm länger zuhören und ihn beobachten und immer neu fragen, wer ist denn der Mann, der so redet, dann beginnt es schwieriger zu werden. Dann haben wir das Gefühl, er entzieht sich uns. Wir können ihn nicht greifen mit unserem Verstehen. Es fehlen uns die Begriffe für ihn. Hier zum Beispiel: Wie kann der die Schrift verstehen, ohne dafür ausgebildet zu sein? Man hatte schnell heraus, dass Jesus das war, was die Leute nennen, ein Autodidakt. Kein Lehrer steht hinter ihm. Er hat sich das alles irgendwie selber beigebracht. Kein ordentliches Studium hat er absolviert. Bei Gamaliel oder Hillel oder Schamai oder einem der damals bekannten Theologieprofessoren. Also ein Self-Made-Man. Und doch spricht er so, als wüsste er es mindestens so gut wie jene großen Lehrer. Oder Jesus ist nicht ordiniert. Schriftgelehrte wurden ordiniert. Was wir also kennen von der Dienstbeauftragung evangelischer Pfarrer für ein ganzes Leben, was wir ähnlich kennen in der katholischen Kirche in der Form der Priesterweihe, die jüdischen Gelehrten hatten das schon. Also ist er nicht ordiniert, dieser Jesus. Er ist also ein Laie, ein Nichtstudierter, ein Nichtgeweihter, ein Nichtordinierter. Ja, was denn dann noch ein Laie? Aber er redet so ganz ohne Respekt denen gegenüber, die das Amt haben, und fragt man, für wen er spricht und wessen Theorie er vertritt, dann findet sich keine Mehrheit, keine Schule hinter ihm, die das abstützen würde, was er sagt. Sondern er scheint da so ganz isoliert zu stehen, um nicht zu sagen einsam mit seiner Sicht. Keine Fraktion, die das abdecken würde. Und an keiner Stelle sagt er, die Mehrheit der heutigen Theologen tendiert zu der Ansicht, und ich persönlich bin durchaus der Meinung, es könnte sich so oder so verhalten. Er stellt keine Dinge zur Diskussion, entwickelt keine Hypothesen, gibt keine Gesprächsbeiträge, sondern er sagt, so ist das. Und lässt die Leute mit dem allein, was er ihnen zugerufen hat, um nicht zu sagen, um die Ohren geschlagen hat. Wenn es je einen nicht kommunikativen Redestil gab, Jesus hat ihn praktiziert. Manchmal hat man den Eindruck, es war ihm egal, was die Leute daraus machten. Er sagte, so ist das. Wer auch nur einen Schimmer von dem theologischen Wissenschaftsbetrieb dieser Zeit verstanden hat, der weiß, das ist eine andere Welt. Also kann man mit ihm eigentlich nicht diskutieren. Man kann nur Ja sagen oder Nein. Und man fragt sich zunehmend, woher er das alles weiß und warum er das so bestimmt sagt und was ihn dazu bringt und wer ihn eigentlich legitimiert, so zu sprechen. Nun gibt es einige Züge in diesem Bild, die zunächst den Eindruck mildern, der eben entstanden ist. Einer der Züge, er legt die Schrift aus. Vers 15, wie kann der die Schrift verstehen, ohne dafür ausgebildet zu sein? Also vollzog sich das Lehren Jesu anhand der Schrift. Er las also Stellen vor und legte sie aus. Oder er trug eine Sicht der Dinge vor und behauptete, das sei so oder ähnlich im Alten Testament gemeint. Also war er ein Schriftgelehrter? Nein, denn die Art, wie er mit der Schrift umging, war von einer solchen Souveränität, dass man nie ganz sicher war, wer nun die letzte Instanz darstellte, Jesus selbst oder die Schrift. Mal klang es so, als sei er der treueste Hörer und Anhänger der Heiligen Schrift und er wolle nur sagen, was da steht. Und dann wieder kamen ketzerische Töne, als wisse er das alles im Grunde viel besser und habe in sich ein Maß für das, was vom Alten Testament nun zu gelten habe. Dann fällt auf, dass er so originell, wie das vorhin klang, offenbar nicht sein will. Er hat nicht das Bewusstsein, ein Original zu sein. Er ist nicht stolz darauf, dass er niemandes Schüler ist. Für einen heutigen Theologen mag das ein Ideal sein, niemandes Schüler zu sein. Und er ist vielleicht stolz darauf. Jesus jedenfalls nicht. Es war nicht sein höchstes Bestreben, originell zu sein, etwas nie Gehörtes zu sagen. Darum erklärt er feierlich, meine Lehre stammt nicht von mir, Vers 16, sondern von dem, der mich gesandt hat. Ich bin doch nur ein Sprachrohr. Ich bringe ja gar nichts Eigenes. Was ich sage, ist doch nur empfangen, gehört und weitergegeben, sagt er. Aber auch dadurch wird das Bild nicht vereinfacht. Denn wer sich auf Gott beruft, ist unangreifbar. Wer diesen Lehrer angibt, dem er sich verpflichtet fühlt, der kann letzten Endes auch alles behaupten. Wer will das nachprüfen, ob Gott ihm das so ins Ohr oder Herz bzw. beides gegeben hat? Und dann ein dritter Zug, der diesen Eindruck mildert oder zu mildern scheint, der vorhin entstanden ist, er stellt sich nicht selbst in den Mittelpunkt. Wer Vers 18 im eigenen Namen spricht, sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist glaubwürdig. Ich will ja gar nichts für mich, sagt Jesus, sondern alles für Gott. Ich möchte ja nicht, dass ihr gebannt auf mich starrt und staunt. Ich will, dass ihr staunt über den, von dem ich komme. Ich selber habe ein sehr demütiges Amt. Ich möchte ihn groß machen und nicht mich selbst. Und man ist geneigt, es Jesus zu glauben. Nur das Geheimnis um seine Person wird damit keinesfalls einfacher. Gerade dann, wenn einer sagt, ich will ja gar nichts für mich, ist es umso schwerer, hinter sein Geheimnis zu kommen. Und wenn ich persönlich jemand einen Trick verraten müsste, wie er sich möglichst unangreifbar macht, dann wäre es dieser, sage immer, ich will ja gar nichts für mich. Das haben die Politiker längst gelernt. Und wieder stehen wir vor dieser sehr hohen Mauer, die um Jesus herum sich befindet, und haben den Eindruck, überspringen können wir sie nicht, eine angelehnte Leiter findet sich nicht, wie können wir sie nur überwinden? Und kann man in einer solchen Situation natürlich auf unterschiedlichste Weise reagieren? Ich nenne einmal vier mögliche Reaktionen. Erste Möglichkeit, der Weg der Umgehung. Dies ist unter uns der bei weitem beliebteste Weg. Wir sagen, es gibt im Auftreten und in der Sendung und in der Botschaft dieses Mannes vieles, was schwierig ist, um nicht zu sagen unzumutbar. Es gibt aber andere, leicht zugängliche Teile seiner Botschaft. Und diese leicht zugänglichen Teile sind so anziehend und so überzeugend, dass wir uns auf sie beschränken, lassen den Rest einfach liegen. Wir nehmen uns das, so wie man ein Warenhaus durchwandert und ja nicht gleich alles kauft, vom sechsten Stock bis zum Parterre. Wir lassen einfach liegen, was für uns so schwer ist. Der Rest ist immer noch kostbar genug. Ich will ja höflich sein und nicht sagen, das sei ein unseriöses Verfahren. Aber wir sollten überlegen, was wir damit tun. Wenn wir das an Jesus auswählen, was jedermann alle Zeit oder zumindest die Zeitgenossen überall akzeptieren können, wenn wir mit Sicherheit auf Dinge stoßen, die bei vielen anderen Autoren ähnlich gut gesagt sind, vielleicht sogar besser, werden einen Jesus entdecken, den man in jedem besseren, mittelmäßigen, humanistischen System auch findet. Und am Ende, noch genauer betrachtet, sind wir ganz bei uns selbst. Wir finden das, was wir in uns schon hatten. Der Weg der Umgehung erweist sich als ein Selbsttäuschungsmanöver. Es wäre dann sicherlich aufrichtiger zu sagen, dieser Mann mit seinem Geheimnis ist mir zu wenig vertraut. Ich wende mich ganz von ihm ab, als zu sagen, die Mitte seines Wirkens ist mir verdeckt, der Rest ist immer noch schön genug. Es gibt eine zweite Methode, ich möchte sie nennen, die Methode der Abmilderung. Natürlich sagen Leute, ist das alles steil und gewaltig und provozierend. Aber erstens wissen wir ja gar nicht, ob Jesus selbst, der irdische Jesus, der geschichtliche Mann von Nazareth, so gesprochen hat. Wir müssen damit rechnen, dass die Worte, wie sie sich bei Johannes finden, durch viele Interpretationsvorgänge gelaufen sind. Und dann hat sicherlich die Gemeinde ihn mit den höchsten Prädikaten versehen, die ihr zur Verfügung standen. Sie wollte damit seine Einmaligkeit ausdrücken und ihre Liebe zu diesem einmaligen Mann. Und weil er für sie der überaus schöne Weg war, haben sie gesagt, er ist der eine Weg. Und weil er für sie die letzte Instanz war, haben sie gesagt, er ist Gott selbst und so weiter. Wir brauchen diese höchsten Prädikate nicht mehr anzunehmen. Wir müssen nur die Liebe, die sich darin ausdrückt, die Verehrung, die Anbetung, die Wertschätzung akzeptieren. Und dann begegnen wir einem menschlichen Jesus. Dies ist ein sehr altes Verfahren. Die liberale Theologie hat es bis zum Überdruss praktiziert. Und immer wieder holt einen Jesus ein, wenn man so arbeitet. Man kann diese oder jene Stelle des Neuen Testamentes als ungeschichtlich hinstellen. Dazu gibt es übrigens gute Gründe. Aber wenn man hinhört und nicht wegläuft, begegnet einem auch in der letzt erreichbaren Schicht der Überlieferung und auch dort, wo die kritischen Theologen sagen, das muss er doch selbst gesagt haben, ein fremder Christus, der sich in nichts einfügt, was gängig war, der uns herausfordert zur letzten Stellungnahme, zum Ja oder Nein. Es gibt einen dritten Weg, der ist etwas derb, aber er ist schon zu Jesu Zeiten bestritten worden. Man hat ihn schlicht für verrückt erklärt. Es wird Sie interessieren, dass Jesu eigene Familienangehörige dies getan haben, wie Markus überliefert. Und ich muss gestehen, dass ich diesen Weg für ganz besonders seriös finde, weil er Jesus endlich einmal ernst nimmt. Wer so spricht, wie Jesus es tat, hat ein Recht, so scheint es mir, ernst genommen zu werden, und zwar in einer radikalen Weise. Und wenn man jemand dann nicht annehmen kann, dann bleibt ja doch die Möglichkeit, dass er verrückt sei. Jeder Psychiater kann ihn doch heute Fälle religiösen Wahns nennen. Gehen Sie nach Ochsenzoll oder Eppendorf, Sie finden garantiert mindestens eine Person, die sagt, sie sei Christus und von Gott gesandt oder heilig oder Gott selbst oder Ähnliches. Ein ganz vertrautes Bild. Und die unter uns, die es sich an dieser Stelle vielleicht manchmal zu leicht machen, sollten überlegen, ob das nicht auch eine Erklärung wäre. Jesus war ein kranker Mann. Wir würden dann wenigstens ernst nehmen, was er gesagt hat. Nun gibt es gute Gründe zu glauben, dass er gesund war. Die ganze Erscheinung dieses Mannes weist nicht hin auf jemand, der psychisch nicht intakt wäre. Aber ihn verrückt zu erklären, würde doch heißen, das, was er sagt, ganz ernst zu nehmen. Ich möchte einen vierten Weg nennen und davon spricht dieser Text. Der vierte Weg besteht darin, dass wir Jesus glauben. Dass wir ihm das glauben, was er über sich selber sagt. Ich spreche nicht davon, dass wir an eine Theorie über Jesus glauben sollen, sondern dass wir ihm sein Zeugnis abnehmen können. Davon spricht Jesus selber hier. Nur die Formulierung verdeckt ein wenig, was gemeint ist. In der Sprache dieses Abschnittes heißt es so: Wer bereit ist, den Willen Gottes zu tun, wird erkennen, ob diese Lehre von Gott stammt oder ob ich in meinem eigenen Namen spreche. Was heißt denn den Willen Gottes tun? Eine oberflächliche Auslegung sagt, es bedeutet, die Gebote Jesu, die Bergpredigt, das Liebesgebot, ernst zu nehmen und danach zu handeln. Dann hätte Jesus gesagt, ich gebe euch den Rat, fangt einmal klein an, richtet euch einmal eine Zeit lang nach meinen Geboten. Ihr werdet dabei die Erfahrung machen, dass ihr von meiner Autorität nach und nach überzeugt werdet. Nun macht die moderne Auslegung, die Bibelwissenschaft darauf aufmerksam, dass diese Interpretation nicht möglich ist bei Johannes. Gottes Willen tun, heißt nicht mal mit der Ethik anfangen, mal die Gebote vorziehen, mal das Einfachere zunächst sich vornehmen, sondern den Willen Gottes tun heißt ganz einfach dem folgen, was Gott durch Jesus von uns erwartet, nämlich Glauben. Genau dies ist hier gemeint, dass wir Jesus glauben. Warum sagt er dann, den Willen Gottes tun und nicht gleich, glaubt an mich? Ich denke, es ist wichtig, dass dadurch der Glaube erscheint als das, was er wirklich ist, nicht als eine beliebige Stellungnahme. Ich möchte das gerne. Ich habe eben diese Ansicht und Überzeugung, sondern Glaube ist etwas, was Gott von uns erwartet, was er von uns will, was er von uns fordern kann und darf. Wenn Gott selber spricht, dann kann er erwarten, dass wir dem Glauben und Vertrauen schenken. Warum spricht Jesus davon, es gehe darum, Gottes Willen zu tun? Weil es hier um eine Erfahrung geht. Er sagt nicht, denkt lange, gründlich und möglichst gemeinschaftlich über meinen Anspruch nach. Stimmt ab, findet Pro und Kontras. Und dann freue ich mich, wenn ihr zu meiner Bejahung kommt, sondern er sagt, lasst euch auf Gott, auf mich, auf Gott und mich, auf Gott in mir ein. Das ist eine sehr schwierige Antwort, weil sie das Ergebnis an den Anfang stellt. Viele Leute sagen, da möchte ich ja gerade hinkommen, dass ich an Jesus glauben kann. Ich kann doch nicht mit dem beginnen, was für mich das Ziel ist. Gibt es nicht irgendwelche gleitenden Übergänge, irgendwelche Zwischenstufen, irgendwelche Verbindungsstücke? Und wieder steht Jesus da, beinahe abweisend, und baut uns keine goldenen Brücken. Er sagt, gebt das Risiko ein. Und nur in der Hingabe, im Anvertrauen, werdet ihr die Erfahrung machen, auf die es ankommt. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, der einmal sagte, Herr Kopfermann, Sie haben ja den Rat gegeben, man solle eine Entscheidung fällen und Jesus sein Leben überantworten. Das ist ja wie ein Sprung in ein Bassin. Können Sie mir garantieren, dass da unten überhaupt Wasser drin ist? Oder springe ich da auf den nackten Beton? Niemand kann das garantieren. Es gibt eine große Zahl von Menschen, auch in diesem Gottesdienst eine große Zahl, die diesen Vorgang kennen, sich Christus anzuvertrauen. Auch die Beunruhigung, die damit verbunden ist, die Unsicherheitsphasen, die Ängste, die man dabei hat. Aber niemand kann dem anderen die Gewissheit vermitteln, bevor der andere diesen Sprung tut. Jeder ist an dieser Stelle ganz allein. Jeder ist darauf angewiesen, durch eine Erfahrung in die Gewissheit zu kommen oder nie. Wenn ich jetzt etwas Einfacheres wüsste, würde ich es sagen. Denn ich möchte, dass Sie alle diese Erfahrung machen und in diese Gewissheit hineinkommen. Es gibt nur den Weg, sich Christus anzuvertrauen. Und dazu zum Schluss noch zwei kurze seelsorgerliche Bemerkungen. Die erste, Zweifel sind nichts Schlimmes. Ich habe das einmal nachgerechnet. Zweifel bedeutet 50% bereits überzeugt zu sein. Natürlich erleben wir Zweifel als Widerspruch und Beunruhigung. Aber Zweifel heißt doch, wenn man dem Wortsinn folgt, übrigens ebenso auch im Griechischen, dass es nur noch zwei Möglichkeiten gibt und dass immerhin die halbe Wahrheit für die eine spricht. Das Problem ist nur dann gegeben, wenn wir unsere Zweifel kultivieren, wenn wir uns in diese Zweifel verlieben, wenn wir sie pflegen, wenn wir stolz auf sie sind, wenn wir sagen, ich bin ein Zweifelnder und möchte es bleiben. Ich bin nicht einer von diesen Dämlichen, die gefunden haben. In Klammern, die es sowieso nicht gibt. Wenn wir unsere Zweifel durchleben mit dem festen Willen, über sie hinauszukommen, sind sie wichtige Durchgangsstationen. Und das Zweite, der Intellekt ist ein Diktator. Er verlangt fortwährend Beweise. Und in diesem Felde gibt es keine Beweise. Was man beweisen kann, kann man auch widerlegen. Es gibt eine tiefere Instanz in uns als im Intellekt. Das ist unser Geist. Obwohl viele Menschen den Unterschied zwischen beiden nicht kennen, sind Welten zwischen unserem Geist und unserem Intellekt. Wenn unser Geist diese Wahrheit schon gespürt hat, sagt unser Intellekt noch immer, gib mir Beweise. Und wir fahren unsere Geschütze auf, gehen in Abwehrstellung und fangen an zu schießen. Es ist nicht nötig zu schießen. Aber wenn unser Geist diese Wahrheit aufgenommen hat, dass in Jesus Gott selbst unter uns wirkt, redet und handelt, dann sind wir schon über den Berg. Geben wir dieser tiefsten inneren Stimme nach, folgen wir ihr dahin, wo sie uns führt, nämlich in die Gegenwart Gottes, wie sie Jesus und Jesus allein uns schenkt. Amen.